Previously on Hertha Base.
Erstmal kommt noch vorher die Meldung, dass Kovnatski noch für 3 Monate ausfällt, nachdem er sich den Knöchel gebrochen hat.
Boah, hoffentlich nicht, ey. Das sah übel aus, fand ich, wie der umgeknickt ist. Ich bin auch gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Bislang gibt's keine Meldungen, soweit ich weiß. Ich
gucke auch gerade nochmal auf der Website, aber nee.
Es ist Donnerstag, hau hey und herzlich willkommen zur Ostkurvendiskussion, der kleinen, aber feinen Nachspielzeit zum Hertha-Base-Podcast, den ihr gerade schon in Auszügen gehört habt. Diese Sendung wird euch präsentiert von Beate Schöpe, Jens Venture und Tim. Diese drei unterstützen Hertha-Base finanziell über Patreon und machen damit möglich, dass wir hier diese zusätzliche Sendung am Donnerstag aufnehmen können und uns auch weiterentwickeln können ohne irgendwelche finanziellen Hürden. Und dafür sagen wir natürlich vielen, vielen Dank an euch drei. Toll, dass ihr dabei seid. Wenn ihr da draußen uns ebenfalls unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf patreon.com/herthabase vorbei. Den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Lukas und ich quatsche hier in diesem Podcast mit viel gefährlichem Halbwissen und Emotionen über Hertha BSC. Und wir greifen hier so ein bisschen das auf, was sich seit der Montagssendung getan hat. Habt ihr ja auch gerade schon gehört. Und was euch da draußen in der Community bewegt. Und dafür hätte ich mir heute niemand Besseres einladen können als Henrik. Ich grüße dich.
Danke, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo an alle.
Ich freue mich auch, dass es jetzt endlich geklappt hat. War ja schon ein bisschen länger geplant, aber dann warst du noch schön im Urlaub und muss ja auch sein.
Genau.
Ich war nicht einmal im Urlaub dieses Jahr.
Also Urlaub von Hertha quasi genommen.
Tatsächlich.
Nicht von sonstigem.
Aber hast du das Spiel gesehen? Also hast du die Spiele gesehen oder guckst du das dann auch im Urlaub oder sagst du dann so, oh nee, da konzentriere ich mich auf was anderes?
Also ich habe ein Spiel verpasst, weil das so mit der Anreise quasi ins Gehege kam. Aber habe am Ticker verfolgt, aber habe da laut meinem guten Freund Luis, den du ja auch bestens kennst, habe ich da nichts wirklich verpasst. Und ja gut, dann war es so.
Ja.
Genau, jetzt freue ich mich aber, weil wir starten ja mit einem 3-0-Sieg im Rücken.
So ist es. Wir können heute auch mal ein bisschen über was Positives reden. Aber erstmal nochmal kurz zu dir. Also du hast gerade schon gesagt, du bist ein Kumpel von Luis, den ja hier auch die meisten vom Hertha-Base-Podcast oder auch von der Elf-Freunde kennen. Wir haben öfter mal zusammen in der Kurve gestanden, weil ihr immer dort zusammen seid. Aber du bist auch noch anderweitig im Hertha-Kontext ein bisschen zu finden. Erzähl doch mal ein bisschen, wie der Hertha-Base-Community, was du auch noch so im Kontext Hertha-Base machst oder gemacht hast.
Also da ich den jetzt ehemaligen Cheftrainer der Hertha-Frauen kannte und er wusste, dass ich Musik mache, darauf willst du hinaus.
Auch, ja.
Auch unter dem Namen Kari, Chari, um mal kurz die Werbetrommel zu rühren, auf Spotify etc. Genau, und ja, ansonsten bin ich seit eh und je Hertha-Fan und als kleines Kind mit ins Stadion genommen und dann hat sich das so zielsicher entwickelt. Und ja, ich mache auch Musik seit 10 Jahren, war auch bei den Hertha-Frauen mittlerweile mehrmals quasi als Fan auf der Tribüne und da haben wir uns auch gesehen, du ja da auch als Stadionsprecher tätig genau. Gewesen, immer
ja.
Noch.
Nee, nee, immer noch, ja.
Fleißig, wirklich ein Leben in der Hertha-Familie,
ist
ganz
so.
stark, auch mal an der Stelle gelobt. Genau, bin einfach Ostkurvengänger jetzt seit ca. 15 Jahren und einfach mittendrin im Geschehen, hab jetzt sozusagen 3 Abstiege auf dem Petto, alle 3 auch in der Ostkurve dann erlebt, alle drei Zweitliga-Epochen quasi.
Mhm.
Genau, und ja.
Du hast die Hymne geschrieben, ne? Oder so eine der Hymnen für die Hertha-Frauen sozusagen.
Ganz genau.
Also findet ihr auch bei Spotify überall da, wo man Musik hören kann. Junge Frauen für die alte Dame heißt der Song.
Genau, ganz genau.
Das kommt jetzt nicht zum Einlaufen oder so. Da ist immer noch nur nach Hause. Da gibt es ja jetzt auch eine Frauenversion oder eine Version von Frank Zander, die er extra für die Frauen aufgenommen hat. Aber dein Song kommt immer, wenn die Frauen gerade aus der Kabine kommen zum Aufwärmen. Dann ist das fester Bestandteil des Programms sozusagen.
Ich kann es immer noch kaum glauben, wenn ich es höre, um ehrlich zu sein. Es ist einfach eine große Ehre, ja, für die Mannschaft am Start zu sein. im Start sein zu dürfen in musikalischer Form. Ja,
ja, voll. Ich find's auch mega cool, aber ich find's auch cool, dass du es gemacht hast. Also das ist ja auch, muss man auch erstmal können. Sowas ist schon sehr nice. Ja. Du hattest aber, oder ich weiß gar nicht, bring mich da mal auf den neuesten Stand, du hattest auch Podcasts. Also ich weiß noch, ganz, ganz früher gab's noch mal die Blaue Insel.
Oh nein, das weißt du.
Na klar, habe ich doch gehört. Damals hast du es mit Luis zusammen gemacht, oder?
Ganz richtig, auf Soundcloud haben wir das hochgeladen.
Ja, richtig.
Ganz richtig, ja. Boah, da kann ich mich noch dran erinnern, da haben wir in einer WG zusammen gewohnt und das war einfach chillig aus der Küche sozusagen.
Ach so, ihr habt sogar in einer WG gewohnt zusammen. Ja, ja. Siehst du, das wusste ich ja noch nicht mal. Das ist ja richtig gut.
In Moabit, Shoutouts an den schönsten Kiez Berlins.
Geil. Ist es die Bude, wo Luis noch wohnen geblieben ist jetzt? Oder wo er wohnt? Oder
nein,
ist es jetzt,
der ist der wohnt jetzt woanders. Das ist eine andere Ecke von Moabit. Genau.
Ah, okay. Ja. Okay, witzig. Und kürzlich, oder die letzte Folge habe ich gesehen, war im April, also noch letzte Saison, war Big City Druck, auch ein Podcast. Mit wem hast du den zusammen gemacht?
Ja, richtig. Auch mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der hier auch um die Ecke wohnt. Wir haben zusammen den Podcast regelmäßig, unregelmäßig gemacht, kann man sagen. Und aktuell, die letzten Monate, das ist ein wenig eingeschlafen, weil ja einfach das Leben dazwischen gespielt hat und dann reißt es irgendwie so einen Tick ab. Freundschaftlich auf gar keinen Fall, aber dann so im produktiven Sinne. Ja, genau. Aber also ich bin schon motiviert, wieder mal reinzustarten eigentlich. Und
naja, kann jetzt ja wieder der Startpunkt hier sein.
Genau.
Mal wieder ein bisschen über Hertha zu quatschen. Das fand ich aber auch immer ganz cool. Es war auch eher so ein entspannter Talk, so wie das hier ja auch sein soll. So ein bisschen, einfach ein bisschen das, was einem ja wichtig ist in Bezug auf Hertha BSC. Einfach ein bisschen loszuwerden und ein bisschen zu quatschen. Ja, würde mich freuen, wenn da mal wieder was Neues kommt. Müsst ihr mal gucken.
Hey, cool zu hören. Wird auch sicher den anderen Part freuen. Liebe Grüße an Rico an der Stelle.
Yes, also folgt da mal rein, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn da was Neues kommt.
Danke dir.
Gut, ich habe noch eine Korrektur zu machen, beziehungsweise es fällt so ein bisschen unter die Rubrik Korrektur. Es ist keine Korrektur in dem Sinne, aber nochmal, also wir wollen ja auch immer das aufgreifen, was sozusagen in der letzten Folge besprochen wurde. Und dort ging es ja auch um den Vorfall der sexuellen Belästigung im großen Sinne. Der besprochen wurde jetzt bei dem Spiel in Nürnberg. Und da ging es ja dann auch generell nochmal um Auswärtsfahrten. Und dass es da ja manchmal auch ziemlich ruppig zugeht und dass es auch sehr viele unschöne Seiten hat, das Thema. Wir haben jetzt aber die Rückmeldung bekommen und das tatsächlich haben das die Teilnehmenden in der Folge, also Marc, Anna und auch Luis, selbst auch reflektiert, dass es vielleicht ein bisschen zu doll war, wie sie da die Auswärtsfahrten beschrieben haben, beziehungsweise sie haben halt nur die eine blöde Seite, die es definitiv gibt und wo man auch nicht lange suchen muss. Das haben sie halt besonders thematisiert, weil sie dafür einfach sensibilisieren wollten, aber sie wollen auf jeden Fall nicht abschrecken davor, dass man jetzt auswärts fährt. Also es ist nicht immer Sodom und Gomorra, wenn man auswärts fährt. So, das ist auch nicht so, sondern es gibt auch die Gruppen und die Züge und die Busse, wo es einfach eine schöne Stimmung ist, wo keiner sich irgendwie blöd fühlen muss oder so. Das gibt's auch. Und vor allem dürfen wir auch den Leuten, die sich da immer nicht benehmen, dürfen wir ja auch nicht das Feld überlassen. Also wir müssen ja auch da sein. Wir können ja nicht eingreifen oder wir können den Leuten ja auch nicht Bescheid sagen, wenn wir nicht da sind. Ne? Also, weil sonst sind wirklich irgendwann nur noch die Leute unterwegs, die sich nicht benehmen. Und das wäre ja auch falsch.
Stimme ich dir vollkommen zu. Und lieber vielleicht einmal zu oft sagen, dass man das eben nicht tolerieren möchte oder nicht gut findet. Und auch wenn das Bild dann vielleicht ein bisschen negativer gezeichnet wurde von Auswärtsfahrten allgemein, als es eigentlich ist. Aber das ist gut, dass ihr das thematisiert habt einfach.
Genau. Genau, wir wollten einfach nochmal stark dafür sensibilisieren, beziehungsweise da den Finger in die Wunde legen, weil es halt einfach diese Probleme gibt. Das darf man halt einfach auch nicht kleinreden. Und trotzdem wollen wir natürlich niemanden irgendwie entmutigen, auswärts zu fahren, weil das auch, also ich habe für meinen Teil, gut, ich bin jetzt natürlich auch keine marginalisierte Gruppe oder keine betroffene Gruppe in dem Fall, aber ich habe eigentlich fast immer gute Auswärtsfahrten mit wenig solcher Vorfälle gehabt. Also das gibt's definitiv, aber Meistens ist es echt voll schön und eine super, super Sache, an die man sich lange erinnert. Deswegen lasst euch da nicht entmutigen und nicht abschrecken. Es wird ja auch gerade das haben die aber auch thematisiert, es gibt da jetzt auch Bemühungen, dass man das Erlebnis da immer sicherer gestaltet oder auch vom Gefühl her sicherer gestaltet, Stellen, wo man sich dann melden kann. Und ich glaube, wenn wir da alle gemeinsam aware sind und aufmerksam sind, dann glaube ich, kann man da einfach eine super Zeit haben. Juti, das nur so viel dazu. Henrik, wo ist denn dein Stimmungsbarometer aktuell zwischen 1 und 10?
Ich gehe, glaube ich, mit einer 3, mit so einer Tendenz nach oben. Da gehe ich mit, glaube ich, so einer guten 3. 10 ist ja das Beste in dem Fall.
Jetzt haben wir aber einen 3-0-Sieg im Rücken. Warum ist es nicht besser?
Ja, weil sich der 3-0-Sieg, glaube ich, auch anhand der Form des Gegners erklären lässt. Ich glaube, der Gegner hat auch in dem Spiel einfach gezeigt, dass sie aktuell, ja, glaube ich, nicht so das Selbstvertrauen haben. Ich glaube, im Kopf entscheiden sich auch viele Fußballspiele, auch in der zweiten Liga, wo es eng ist. Und dann muss man Hertha halt ja einfach lassen, dass sie eben Dinge gezeigt haben, die ihr auch schon im letzten Podcast thematisiert habt. Und effektiv am Ende des Tages auch. Und darum, so kann man sich den, glaube ich, erklären. Das war jetzt keine Glanzvorstellung, sage ich jetzt mal.
Nee, das stimmt. Ich bin da, also ich bin so bei einer 4, glaube ich. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass ich vor Ort war in Nürnberg. Kann ich ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Genau, aber du hast natürlich recht, ne? Nürnberg aktuell echt schwach. Und glaube ich auch in einer Krise. Deswegen, und ich nehme so aber auch die insgesamte Stimmung wahr, dass das jetzt niemand irgendwie, nicht, dass uns wieder jemand sagt, wir hätten irgendwas hochgehypt. Ja.
Ja.
Also ich glaube, das hypt jetzt auch niemand hoch. Trotzdem ist es halt einfach auch ein Sieg, den du auswärts dann erstmal machen musst in so einer Situation. Und gerade für mich und meine Beziehung zu Nürnberg ist es dann auch immer schön, wenn wir da mit einem deutlichen Sieg vom Platz gehen. Also insofern, das hat meine Stimmung dann schon nochmal deutlich angehoben. Ich fand auch, also mal so ganz generell, ich fand einfach die Stimmung im Block, klar, ist natürlich auch super einfach, ne? Eine zweite Minute 1-0 ja. Ist natürlich sofort super geil. Also die Stimmung im Block war die ganze Zeit hervorragend, ja. Muss man sagen. Ich hatte so einen beschissenen Platz.
Okay.
Ich habe so, ich weiß nicht, was das war, vielleicht so 10. Reihe oder so.
Ah,
ich weiß es nicht so. Ja. Ungefähr, ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach gar nichts gesehen. Ich stand direkt in dem Block hinter dem Tor, also direkt neben der Anzeigetafel, und da waren so viele Fahnen vor mir. Ich habe wirklich keins der Tore gesehen. Alle haben angefangen zu jubeln und ich war so, Tor. Weil nicht mal so die Entstehung, weißt du, du konntest nicht mal so die Spannung aufbauen. Sondern es war so, ja, okay, gut, jetzt ist halt ein Tor gefallen.
In Nürnberg saß ich auch schon mal sehr tief in Reihe 5 und irgendwie ist die Sicht aufs Feld nicht so überblickend. Und dann, wenn noch Fahnen vor dir sind,
gar keine Chance, wenn du weiter unten warst. Dann hast du schon wieder gut gesehen, weil dann warst du sozusagen unter den ganzen Fahnen. Aber das Stück weiter oben war leider ein bisschen blöd. Aber ey, war auch wurscht. Also ich war auch davor eher so, naja, gut, dann sehe ich halt nichts. Das war mir dann auch so ein bisschen wurscht. Ich wollte einfach ein bisschen feiern und mit meinen Leuten da sein. Aber ja, die Stimmung war super. Es hat richtig doll Spaß gemacht. Genau deswegen bin ich da so ein bisschen Tendenz eher oder auf jeden Fall eine 4 gerade, aber wie gesagt, liegt auch so ein bisschen daran, dass ich vor Ort war. Und man muss ja sagen, also weil das hat auch irgendjemand, glaube ich, auf dem Discord geschrieben oder irgendwo habe ich es als Kommentar gelesen, dass wir ja jetzt gegen viele Mannschaften, die aktuell in der Tabelle oben stehen, und das tun sie ja nicht nur wegen uns, schon gespielt haben. Ne? Also wir hatten schon den SC Paderborn, wir hatten schon Hannover, wir hatten schon Elversberg, wir hatten schon Darmstadt, wir hatten schon Karlsruhe, wir hatten schon Schalke. So,
ja,
und das sind ja Platz 1 bis 6.
Stimmt, faktisch. So. Man mag es kaum glauben bei ein, zwei Namen, aber...
Ich meine, man will sich ja natürlich auch mit denen vergleichen. Also du willst ja eigentlich auch in die Region, deswegen musst du ja eigentlich auch da sagen, nein, ist ja jetzt keine Ausrede. Dennoch haben wir da zumindest die Mannschaften gehabt, die jetzt auch generell einfach gut drauf sind. Und deswegen die Pflichtsiege jetzt aus so gesehen... wie jetzt gegen Nürnberg, das haben wir ja erreicht. So, jetzt zumindest. Genau, ja. Mal gegen Nürnberg. Weil alle anderen, wie gesagt, stehen für über uns, deutlich über eins. Preußen-Münster, gut, haben wir jetzt auch. Das war Pokal, aber die sind jetzt auch nicht so weit weg von der ersten Tabellenhälfte. Nee, die sind noch in der ersten Tabellenhälfte.
Genau, gerade noch, ne? Genau.
Mhm. Ja, genau. Und die sind jetzt aktuell Neunter. Wer überrascht dich denn so gerade am meisten in der zweiten Liga?
In der zweiten Liga? Ursprünglich habe ich Kaiserslautern irgendwie was zugetraut, weil die auch irgendwie ein, zwei Neuzugänge hatten, die ich gut fand. Aber tatsächlich Schalke überrascht mich, ja, dass das jetzt irgendwie
wild, ne?
So stabil daherkommt. Klar, mit kleinen Ausreißern auch, wenn es eben mal das Spiel gegen Kaiserslautern habe ich tatsächlich gesehen, Schalke gegen Kaiserslautern, und das war wirklich ein unterirdisches Spiel, wo Schalke wirklich, glaube am zweiten oder dritten Spieltag, da ja habe ich irgendwie nichts Gutes vorhergesehen eigentlich, weil spielerisch auch einfach nichts ging. Aber durch dieses defensive Konstrukt kommst du halt normal nicht so viele Gegentore mehr, und offensiv haben die sich tatsächlich auch so über die Spiele ein bisschen gesteigert, und deswegen, ja, Schalke überrascht mich schon.
Ja, und Elversberg ist ja auch einfach völlig
Elversberg, ja.
Gaga. Also, dass die da oben stehen, da bin ich auch mal gespannt, ob das sich hält.
Ja.
Aber geil, machen einen guten Job.
Düsseldorf im negativen Sinne überrascht mich, dass da irgendwie aktuell nicht so viel geht. Das, ja, überrascht
mich. Magdeburg ist auch irgendwie krass, dass die da so weit unten stehen mit Bochum. Aber dadurch, dass da halt auch so viel passiert ist, glaube ich, in der Mannschaft.
Ja, und in Bochum im Verein auch, ne? Da ist auch sehr, sehr viel passiert. Ich bin ja tatsächlich, muss mich hier als Fan von Kevin Vogt outen, von dem Innenverteidiger.
Ja, echt?
Ich finde, das ist ein Spieler, der trifft fast nur richtige Entscheidungen auf dem Feld. So, ob er jetzt von seinen Anlagen her, der einer
ich
der besten Zweitliga. Ja.
Nee, der war doch mal eine Zeit lang bei Hoffenheim. Ja, genau. Ja, der,
richtig, genau. Mit
bei Union
zusammen.
Ist der auch gewesen. Junge, wie kannst du den mögen? Was ist los?
Einfach aus ganz nüchterner sportlicher Sicht. Ich finde, der trifft sehr, sehr viele richtige Entscheidungen. Und es ist immer gut, wenn er vielleicht so einen jungen, vitalen Innenverteidiger neben sich hat, dann kann sich immer gut ergänzen. Aber haben wir ja auch in der Mannschaft jung und alt hinten drin.
So ist es. Was ist denn so dein Thema aktuell bei Hertha BSC, was dich am meisten beschäftigt? Also wo du so sagst, boah, da denke ich mir, das ist einmal am Tag drüber nach.
Ja, voll, schon. Ich denke sehr oft über Cousins nach, wie ich Cousins sehen soll und ob ich jetzt dem zustimmen soll, dass er einer der zwei Sechser sein kann. Oder weil ich tue mich so ein bisschen schwer, weil letztes Spiel hat er gezeigt, dass er gegen den Ball arbeiten kann. Ich weiß aber nicht, ob es gegen ein anderes Team genauso gut funktioniert mit dieser Doppel-Sechs. Wo dann Cousins auf der Schjellbrett-Position spielt und Eichhorn auf der Lustenberger-Position sozusagen.
Ja.
Ist eigentlich ein sehr erfrischendes Duo, weil beide sehr gut Fußball spielen können. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ich glaube aber, dass es gegen manch anderen Gegner, der besser in Form ist, auch schwierig werden kann. Ich meine, gegen Hannover haben wir auch sehr, sehr viel zugelassen. Dennoch keins kassiert. Gegen Nürnberg hielt es sich in Grenzen, ist aber auch durch den Gegner zu erklären. Das heißt, defensive Kompaktheit im Mittelfeld ist ein Thema. Und ja, so im Sturm stellt sich die Frage natürlich so ein bisschen, aber ich denke, Gröning wird reinrotieren.
Ja, safe.
Ansonsten sehr die Frage, ob es in der nächsten Zeit, wie es weitergeht, also ob man wirklich mal eine Konstanz aufbauen kann, ob man Heimspiele gewinnen kann. Das treibt mich wirklich um, und wen man aufstellen sollte.
Ja, was ich ganz interessant fand, weil ich habe es dann vor dem Spiel Nürnberg wieder in der Aufstellung gesehen, dass Gechter wieder auf rechts verteidigt. Und da war ich schon wieder so, was soll denn das, ja? Also irgendwie, ich habe es schon wieder nicht gerafft, aber es hat ja echt sehr gut funktioniert eigentlich. Und dann frage ich mich so, sehe ich irgendwas nicht? Also klar sehe ich irgendwas nicht, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber
wir sehen ganz viel aus dem Training nicht. Ne?
Genau, wir sehen halt vieles nicht und merken wir vielleicht manche oder sind wir über manche Sachen einfach nicht informiert oder kriegen die einfach nicht mit, die im Training machen oder auch Pläne, die vielleicht mit den Spielern haben. Ja. Da würde ich mir halt nur wünschen, dass das Leitl da irgendwie ein bisschen mehr kommuniziert. Ne? Also, dass das nicht so aus dem Nichts kommt, sondern, also ehrlicherweise muss man ja auch sagen, eigentlich ist ja nicht in der Pflicht, irgendwie da groß was zu kommunizieren. Eigentlich könnten das ja auch die JournalistInnen irgendwie aus ihm rausquetschen, ne? Aber da kommen ja, die Fragen kommen ja meistens nicht oder so in der Tiefe kommen die nicht.
Also das
würd schon mal fragen auf einer PK, so was bewegt sie denn, Gechter auf rechts verteidigen zu lassen? So, was ist denn der Plan dahinter?
Ja, so. Es ist eine sehr spannende Frage, wo man nicht unbedingt immer die gleichen Floskeln als Antwort nehmen kann, weil es eben ein bisschen spezifischer wird ins Spielerische hinein. Oder was er sich dabei denkt, welche Qualitäten er mitbringt, die uns auf der Position helfen können.
Auch, ne, wie du sagst, Cuisance auf der Doppel-6 und so, ne? Also die Antwort kann ja nicht immer nur sein, ja, individuelle Klasse. Also das wäre furchtbar. Wenn das die Antwort ist, dann wäre es schon sehr mau.
Ja, auch, also ich finde, eine Frage, die ich längst schon mal gestellt hätte, wäre, dass bei der Kaderplanung wir irgendwie 3 bis 4 Spieler haben, die Außenverteidiger spielen können und keiner davon ist Linksfuß. Wie sowas sein kann. Weil ihr habt es auch, oder es wurde in der letzten Folge angesprochen, Sefolk sehe ich auf links auch nicht so stark wie auf rechts. Aber da sind wir uns vielleicht einig, Sefolk muss trotzdem spielen, das ist klar.
Ja, genau.
Auf den kannst du irgendwie nicht verzichten.
Auf den kannst du in der zweiten Liga nicht verzichten, weil der wenigstens jemand ist, der... Also auch wenn er dann nicht immer die richtige Entscheidung trifft oder manchmal übers Ziel hinausschießt, aber der ackert wenigstens die ganze Zeit. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, ist mir jetzt gerade entfallen, nicht so schlimm. Lass uns nochmal über Kovnatski sprechen. War ja jetzt dann, wie ihr im Intro gehört habt, von Anna sehr gut vorausgesagt, dass er wirklich bis Jahresende ausfällt. Also er wird wahrscheinlich erst wieder im nächsten Jahr spielen können. Sprunggelenkverletzung ist das Thema. Ja, hast du Scheiße am Schuh, ne?
Ja, der nächste bitte. Ja, immerhin hat man da jetzt jemanden, den man da einfach reinbringen könnte und wo man nicht direkt Kopfschmerzen bekommt.
Oder? Also mir geht's auch so. Also weil viele oder einige, auch Marc, hat es ja auch, also hat es jetzt in der letzten Folge noch nicht gesagt, weil er es noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, aber er hat dann irgendwie auch intern bei uns gesagt, es ist eine absolute Katastrophe, dass der nicht spielt. Natürlich ist es eine Katastrophe, ne? Natürlich schwächt dich das. Gar keine Frage. Ja. Aber irgendwie, und vielleicht bin ich da auch krass naiv oder so, aber irgendwie vertraue ich einem Gröning schon. Also ich habe irgendwie, der hat so einen Vibe, der Typ, und der strahlt sowas aus. Also allein das Ding, dass er da gegen Münster sich den 5. Elfer nimmt, dass er das Tor da auf Schalke geschossen hat, kurz nachdem er reingekommen ist. Also der hat, wenn er das mitnehmen kann, so diese Positivität, dann habe ich da wenig Sorge so. Also ich habe Bock irgendwie den mehr zu sehen und ich hoffe auch, dass das funktioniert, weil vielleicht schwappt auch was von seiner Positivität oder seinem Selbstbewusstsein auch ein bisschen über auf die Mannschaft über.
Ja, geh ich mit. Die Statistiken der Minutenanzahl, wie lange braucht er für ein Tor, sprechen sicher auch für ihn. Ich glaube, er ist insofern vielleicht ein bisschen anderer Spielertyp noch als Kovnatski, in dem Sinne, dass er vielleicht noch mehr den Strafraum sucht, noch mehr die Tiefe sucht, noch offensiver vielleicht eingestellt ist als Stürmer, halt als wirklicher Knipservollstrecker. Da würde wieder für sprechen, dass wir irgendwie einen Sechser, einen Zehner haben, die vielleicht so Bälle auch mal spielen können in die Tiefe oder vors Tor. Diese Bälle wollen natürlich Rehse und Winkler auch haben, was wieder sehr dafür spricht, dass Umschaltspiel Hertha entgegenkäme. Weil jetzt so von der richtigen Stürmerwahl, wenn jetzt Kovnatski noch fit wäre und sagen wir, er würde irgendwie nächstes Spiel nicht treffen, gut, er hat in Nürnberg getroffen und das Spiel darauf nicht treffen vielleicht, dann ja, und jetzt fürs Spiel nicht eklatant irgendwie Gewinnbringendes zeigt, dann wäre eigentlich Gröning mal an der Reihe, wobei ja auch, ne, Kovnatski jetzt 2 Torerfolge hatte, ist pünktlich in Form gekommen jetzt direkt verletzt, ist natürlich bitter. Ja.
Das ist natürlich wieder härter, ne? Also jetzt geht's gerade irgendwie so gefühlt los bei ihm und dann wird er natürlich rausgerissen, genauso wie bei Kolbe. Also es ist schon wirklich bitter, dass das irgendwie so beschissen
Kolbe
für uns läuft.
Kolbe tut weh.
Kolbe tut immer noch so weh, aber ich habe jetzt heute ein Bild gesehen von dem im Training. Irgendwas macht er schon wieder individuell. Also der hat sich ja Rippen gebrochen oder sowas.
Das soll sehr schmerzhaft sein, ne? Sich Rippen zu brechen auch.
Ja, vor allen Dingen, bis du wieder wirklich voll einsatzfähig bist, dauert es, glaube ich, auch eine Weile. Aber ich habe heute schon wieder irgendein Bild von ihm gesehen, wo er auf jeden Fall schon mal Sprints anzieht, bis der wieder richtig dabei sein kann und das nicht mehr wehtut, wenn ihm irgendjemand so gegen den Oberkörper kommt. Dauert es wahrscheinlich echt noch eine Weile, aber trotzdem erstmal schön zu sehen.
Ja, wirklich schön, weil ich warte sehnsüchtig auf ihn. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut, so als Spielertyp. Ja.
Und nochmal, ich muss nochmal kurz zurückspringen vor Nürnberg. Wie war denn so dein Gefühl auch so gegenüber, also der Gesamtsituation, weil das haben ja auch die drei jetzt am Montag gut rausgestellt. Du kannst diese Spiele nicht mehr isoliert betrachten, sondern du musst sie eigentlich immer im Gesamtkontext der ganzen Saison bisher sehen. Warst du auch einer derjenigen, die gesagt haben, irgendwie wünsche ich mir fast eine Niederlage, damit sich irgendwas tut? Oder sagst du, nee, eigentlich kann ich so da nicht reingehen, gedanklich?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Trainermarkt so hergibt in irgendeiner Fußballmanager-Karrieremodus ähnlichen Vorstellung. Hätte ich mir den A-Jugendtrainer, glaube ich, von Manchester City zurückgeholt und mit dem dann den Berliner Weg bestritten. Aber ich weiß nicht, ob wir zum jetzigen Zeitpunkt auch einen besseren Trainer bekommen, als Leitl auch nun mal ist, weil er es auch nachgewiesen hat. Und solange der Draht zur Mannschaft und das Vertrauen in ihn nicht abreißt, bin ich tatsächlich auch dabei, noch an ihm festzuhalten. Ich hoffe aber auch wirklich sehr, und das sollte man, finde ich, auch sehen, dass er auch aus Spielen von Hertha gelernt hat unter ihm, dass es auch Veränderungen gibt, beziehungsweise dann aber auch eine Startelf, die auch mal wirklich 2-3 Spiele durchspielen kann. So,
ja.
Um es mal abzuschließen, weil bei dir hat es, glaube ich,
alles gut. Ja, also, aber ich habe jetzt keine Zeit. Vielleicht irgendein Paketbote oder so. Dann soll das woanders abgeben.
Konsequent. Wir sind
jetzt hier gerade in der Aufnahme. Wir haben nur eine Stunde Zeit. Jetzt muss hier die Zeit genutzt werden. Grundsätzlich bin ich da bei dir. Ich hoffe einfach, dass er ein bisschen mehr kommuniziert in nächster Zeit. Also, dass er vielleicht Dinge nochmal genauer erklärt, aber ich habe ihn irgendwie so als, ich meine, klar, die Stimmung ist nicht gut, ne? Du rennst deinen Zielen gerade komplett hinterher. Aber ich nehme ihn gerade als sehr so flapsig wahr, also auch so gegenüber den Fans. Also jetzt war auch am Montag Thema, dass er gesagt hat, ja, und die Fans sollen mal jetzt keinen Hurra-Fußball erwarten und so, wir erwarten gar nichts. Wir erwarten einfach nur, dass die sich reinhängen und die Spiele gewinnen. So, ob die jetzt nun schön spielen, ist uns scheißegal wieder. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das jetzt
voll.
Davon träumt doch keiner.
Voll, das ist doch jedem egal, solange man irgendwie ein Rezept hat, wie man Spiele gewinnt, um es mal wirklich runterzubrechen.
Das finde ich auch krass, weil das ist ja auch jetzt die ganze Zeit Thema, dass wir vor allem zu Hause es so schwer haben, weil wir dann quasi diesen Umschaltfußball nicht spielen können, dass immer die Heimmannschaft sozusagen das Spiel machen muss. Kann man das nicht auch umdrehen? Also kann man diesen Spieß nicht umdrehen? Irgendwie?
Ja, doch, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich meine, es gibt ja sogar die Taktik, dass du nach dem Anstoß den Ball zur Eckfahne schießt, weil du lieber ins Gegenpressing kommen willst, als jetzt was zu initiieren von hinten heraus. Und ganz ehrlich, wenn du vielleicht vor dem Spiel deine Spieler schon darauf einstellst, hey, wenn es hinten eng wird oder wenn es im Mittelfeld eng wird, dann kommt halt ein langer Ball. Dann seid bitte bereit, dann probieren wir das, der den auf den verlängert und dann was passiert, so ungefähre Bälle spielen, sage ich mal. Als Innenverteidiger gibt es nun mal die Bälle, die für dich eklig sind, die vielleicht nicht, die vielleicht zu dir kommen, dass du ihn abfangen kannst, aber die vielleicht irgendwie, du musst da erstmal hinrennen und dann Richtung Eckfahne und dann den Ball annehmen und dann steht dir schon jemand auf den Füßen. Ja. Also es gibt auch einfach eklige Bälle und wir haben auch schnelle Spieler vorne und auf den Flügeln. Diese Art von Pragmatismus könnte man ins Spiel noch integrieren.
Also ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob man diese Dynamiken, die so entstehen in so einem Fußballspiel, ob man die irgendwie so künstlich beeinflussen kann oder ob man die so hart beeinflussen kann, dass wenn man sagt, ey, wenn wir immer wenn wir in einer anderen Situation sind, mehr zum Erfolg kommen, na, dann lass uns doch versuchen, das irgendwie ja zu kreieren hier im Spiel, weil, wie die anderen auch schon meinten am Montag, ne, es wird jetzt halt einfach darauf ankommen, kannst du gegen Münster gewinnen. Wenn du gegen Münster nicht gewinnst, ist dieser Sieg gegen Nürnberg nichts wert.
Ist ein, sehr berechtigter Gedanke. Also ich find das gerade sehr spannend, weil ich mich auch frage, wenn wir jetzt im nächsten Spiel eben auf Umschaltfußball setzen, ja, was passiert dann? Geht es vielleicht 0-0 aus, weil niemand so richtig die Initiative ergreift und aber auch keiner Lücken lässt? Das ist, ja, die Frage stellt sich mir auch.
Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach so ein bisschen darauf, dass sich das sich einstellt, was ich vorhin gesagt habe, dass die Mannschaften, die jetzt, sagen wir mal, die Saison von Anfang an gut drauf waren, dass wir die jetzt alle schon hinter uns haben und jetzt eher so Mannschaften kommen, wo es mal hopp mal top ist. So, und dass wir da vielleicht mehr Chancen kriegen, die Spiele mal zu ziehen, uns darüber mehr Selbstvertrauen wieder zu holen und so weiter. Das ist so ein bisschen gerade einfach nur meine Hoffnung. So, ja. Ich glaube, Münster wird es uns wahnsinnig schwer machen, aber ich hoffe einfach, dass die einen guten Plan haben. Und wenn man wieder keinen Plan erkennt, dann wird es halt auch schwer, dem Trainer noch zu vertrauen, aus meiner Sicht. Also, oder ich habe es dann schwer, dem Trainer noch zu vertrauen.
Ja. Ich finde auch, ich sehe das ähnlich, wenn ja im nächsten Spiel eben nichts zu erkennen ist und nach dem Spiel irgendwie sehr knappe Antworten kommen und so eine leichte Genervtheit und so ein in sich gekehrtes Wesen dann vor dem Sky-Mikrofon steht, dann ja, ist das als Fan sehr unangenehm und muss dann vielleicht Konsequenzen haben für ihn, weiß ich noch nicht, aber ja, es ist schwer zu sagen. Wir haben jetzt 3-0 gewonnen. Davor haben wir verloren, davor haben wir gewonnen. Was passiert, wenn wir nächstes Spiel verlieren? Das ist dann so ein auf der Stelle treten irgendwie.
Ja, aber wie ist so deine generelle, das frage ich eigentlich jeden, der hier auch zu Gast ist, wie ist so dein generelles Gefühl? So, meinst du, es gibt noch irgendein Szenario, in dem Hertha noch aufsteigt?
Ich glaube nicht. Muss aber auch sagen, dass ich vor der Saison irgendwie Platz 9 bis 6 getippt habe für Hertha. Und
ach, krass.
Ich glaube.
Warum bist du auf diesen Hype-Train nicht aufgesprungen? Das interessiert mich jetzt. Also warum? Weil ich sag mal, alle anderen waren ja wirklich so, okay, das wird die geilste Saison ever.
Ja, ja. Weil ich glaube, durch die Neuzugänge sich das noch so ein bisschen finden musste. Und ich finde, wir haben Tabakovic einfach lange, lange nicht ersetzt gehabt. Und das war sehr einschneidend, finde ich. Ich finde auch gewisse Kaderpositionen, da sah ich uns einfach nicht verstärkt. Ich finde, uns fehlen Spieler, die auf den Flügeln spielen können und einen linken Fuß haben. Bis auf Winkler. Du hast keine Option zu Winkler. Kwese kann nicht mal hinterlaufen werden. Rese konnte auch nicht im Sturm spielen, weil wir niemanden haben, der diese Position dann für Rese übernimmt auf der linken Seite vorne. Und ja, ich sehe da einfach Schwachstellen, auch was den Konkurrenzkampf so auf der Winkler-Position, was den betrifft. Ich finde, im Mittelfeld haben wir viel fußballerische Qualität. Einen Seguin, den wir noch nie gesehen haben, einen Demme, der ständig verletzt ist, sind schon mal zwei weniger.
Ja, aber, ganz ehrlich, ey, da haben wir doch so viel. Also da, auf die, ich weiß gar nicht, ich habe die schon so abgehakt, weil ich mir auch denke, also da sehe ich jetzt nicht die Probleme. Im zentralen Mittelfeld sind doch so viele Spieler da, der muss sogar einen Kattenmacher sich auf die Bank setzen. Da haben wir doch jetzt echt nicht den Bedarf, sondern da haben wir ja fast ein Luxusproblem, mehr oder weniger, in diesem Kader.
Ja, wobei ich möchte dir zustimmen, auf jeden Fall in dem Fußballerischen, aber was so gegen den Ballarbeiten angeht, muss ich noch restlos überzeugt werden, auch vom Mittelfeld, aber
safe. Da gebe ich, dir auch total recht, aber ich sag mal, im Vergleich zu den Außen, also da haben wir, auf den Außen haben wir ein deutlich größeres Problem, obwohl mir Winkler auch jetzt im letzten Spiel, klar, er hat auch sein Tor gemacht und so, aber man muss auch echt sagen, der hat sich gemacht jetzt im Laufe der Saison. Also das passt.
Ja, Was hältst du davon, wenn man jetzt probiert, Karbovnik als Linksverteidiger wieder zu integrieren und dann ja womöglich Sefolk vielleicht mal wieder eine Sechserrolle gibt? Was würdest du davon halten?
Weil also ich bin für jedes Experiment zu haben, weil ich mir denke, so viel schlimmer als so die Spiele, die wir verloren haben, kann es ja nicht werden. Aber ich glaube halt einfach nicht dran, dass Leitl irgendwas mit Karbovnik macht. Also irgendwie war der verletzt?
Ja, Karbovnik war verletzt, auch relativ früh in der Saison. Der war ja in der Startaufstellung beim ersten Spieltag und recht schnell raus. Und ich habe halt noch genau im Kopf, wie Rehse und Karbovnik da im Paldada-System gut harmoniert haben.
Ich finde den auch einen super interessanten Spieler, aber irgendwie spielt er ja keine Rolle.
Ja, dem musst du, glaube ich, einfach ganz klare Anweisungen geben. Junge, genau das musst du machen. So einen ganz klaren Plan, wie er in die Situation kommt, dass er halt im zentralen Mittelfeld auch mal irgendwie den Ball bekommt und nicht immer nur an der Außenlinie. Dann ist ja genau wie bei Sefolk, muss dann auch über den rechten Fuß ins Zentrum agieren. Das ist auf dem Flügel nicht so einfach immer. Ja. Ich habe auch oft selber als Rechtsfuß links hinten gespielt, tatsächlich als Jugendfußballer, und es war der gleichen Problematik ausgesetzt. Naja.
Gegen Nürnberg war er jetzt wieder im Kader, genau. Dann gegen Paderborn war er gar nicht im Kader. Und davor hat er auch eine Sprunggelenksverletzung. Das ist übrigens auch was Marc auf Blue Sky geschrieben hatte. Es gibt extrem viele Sprunggelenksverletzungen. Also das ist die häufigste Verletzung bei Fußballern, das ist so. Aber tatsächlich ist es so, dass bei uns vor allem das viele Spieler haben, die es vorher noch nie hatten. So, okay. Und da hat er mal ein Fragezeichen dran gemacht. So, also warum ist denn das so? Kann man ja auch mit gewissen Übungen, mit Stabilisation und mit so ein paar Sachen kann man das ja auch die Wahrscheinlichkeit vielleicht verringern. Hat er nun mal. Er stellt nur Fragen.
Stimmt. Also ich denke, bestimmt kann man die Verletzungswahrscheinlichkeit auch so spezifisch irgendwie verringern. Kann ich mir gut vorstellen, ohne genau zu wissen, wie. Ich habe da mal irgendwie gesehen, dass sich Jonathan Tah irgendwie zu Leverkusen-Zeiten, wo er mal auf der Bank saß, irgendwie im Hotelzimmer zur Erwärmung quasi auf jeden Zeh probiert hat zu stellen, um seine Zehen zu aktivieren, um seine Füße zu aktivieren. Und dann dachte ich, boah, das sind ganz neue Gefilde und Informationen, also was nicht alles so drin ist.
Ja, Michael Karbovnik, was wäre denn, also warum würdest du denn Sefolk ins defensive Mittelfeld packen? Also einfach, weil er dann derjenige ist, der mehr nach hinten arbeitet als alle anderen, die da jetzt gerade spielen? Ja. Außer jetzt mal Kenneth Eichhorn einfach mal ausgeklammert, weil der ist irgendwie gut gerade. Also der macht seinen Job schon gut.
Ja, sehe ich auch so, dass der seinen Job echt gut macht. Ob es dann von der Absicherung her gegen manch anderen Gegner reicht, ist ein bisschen die Frage, aber kann auch sein, dass es klappt. Darum war das so ein Gedanke, und weil eben Rehse, finde ich, uns sie folgt. Das wurde bei euch auch im Podcast im Vorangegangenen angesprochen. Ich fand, da waren einfach sehr, sehr viele Sachen dabei, wo ich so, ja, Mann, gerufen habe. Und Sefolk und Rehse ist nicht die optimale Paarung, aber ich glaube, ich tendiere, auch wenn ich es in den Raum geworfen habe, ich tendiere doch dazu, Sefolk links hinten zu lassen, weil Karbovnik ist dann vielleicht eher mittelfristig wieder. Wenn man eine Idee für ihn hat. So ein Mittelfeld war da ja auch mal Thema bei ihm. Allerdings hat er, finde ich, keine gute Übersicht. Auch nicht so sehr, was hinter ihm passiert. Und das ist ja für Mittelfeldspieler einfach sehr wichtig. Ja, ich tue mich auch schwer bei der Frage. Ich wollte es nur mal in den Raum stellen, weil ich Karbovnik an sich sehr spannend finde vom Profil her.
Ja, voll. Apropos in den Raum stellen, das war jetzt eine richtig dumme Überleitung. Könnt euch bei unserer Live-Folge auch in einen Raum mit uns stellen? Und zwar muss ich ganz kurz einschieben, weil ich es vergessen hatte. Wir haben einen Termin für unsere Live-Folge, wenn ihr es am Montag in der Folge nicht schon gehört habt oder vielleicht auch überhört habt. 23.11. sehen wir uns wieder im Berlo Charlottenburg. Wir feiern 10 Jahre Hertha Base, beziehungsweise sogar 10 Jahre Hertha Base Podcast. Die genaue Uhrzeit, wann und wie und was folgt noch. halten wir euch auf dem Laufenden, tragt es euch aber schon einfach mal in eurem Kalender ein. Ist ein Sonntag. Wer uns noch helfen möchte bei der Vorbereitung, weil wir wollen auch so eine kleine Reise vielleicht durch 10 Jahre Hertha Base Podcast machen, wer uns da noch ein bisschen zur Hand gehen möchte, der kann sich im Discord melden. Da hat Flixius so eine kleine Umfrage gemacht, wer vielleicht Lust hat, sich ein, zwei alte Folgen mal anzuhören und so ein paar Passagen rauszuschreiben mit Timecodes, sodass wir irgendwie vielleicht so ein paar kleine Einspieler machen können, so von lustigen Momenten, die wir schon in diesem Podcast hatten. Also wer da Lust drauf hat, meldet sich im Discord, 23.11., 10 Jahre Hertha Base. Würde mich extrem freuen, so viele wie möglich von euch da zu sehen, denn den Podcast gäbe es ja nicht ohne die vielen, die hier zuhören. So, Werbungsblock Ende. Gibt es noch ein Thema, was dich beschäftigt?
Ja, vielleicht so ein bisschen... Was ich glaube ich eben noch nicht so ganz rausgehört habe, wie du zu dem Thema stehst, ob du glaubst, dass Hertha und Aufstieg nochmal ein Thema werden kann. Und
also ich habe mir abgewöhnt, im Fußball nie und auf keinen Fall zu sagen. Also auch bei Spielern nicht mehr und so. Also selbst John Anthony Brooks, wo ich noch vor ein paar Monaten gesagt habe, der steht nie wieder für Hertha BSC auf dem Platz. Der ist ja jetzt auch wieder auf dem besten Weg, sag ich mal, da irgendwie teilzunehmen. Mal gucken, ne? Werden wir sehen. Aber auch da sieht es ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Aber also ich sag, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ich habe das jetzt hier auch die letzten Male schon immer gesagt. Ich glaube eher, dass wir uns da mit abfinden müssen als Fans. Ich finde, die Mannschaft darf das nicht, die Spieler dürfen das nicht, die Verantwortlichen dürfen das nicht, weil die müssen daran arbeiten, dass man schafft, wieder in die höchste Spielklasse zu kommen. Und das muss der Anspruch sein für die, auf jeden Fall, da die Höchstleistung zu erreichen. Aber ich so für mich auch so aus Selbstschutz, sage ich mal, um nicht immer jedes Jahr wieder von Neuem krass enttäuscht zu werden, sag so, ey, ich muss mich damit abfinden, dass wir vielleicht einfach ein etablierter Zweitligist werden und wir müssen dementsprechend dann vielleicht auch diesen Verein auf eine gewisse Art und Weise umbauen, weil einfach die Einnahmen dann fehlen. Ja. Und ich hoffe, dass wir einfach dann in der zweiten Liga oben mitspielen und es vielleicht dann doch irgendwann nochmal schaffen, ganz oben mitzuspielen mit viel Glück, wenn sich vieles vielleicht auch mal hingeruckelt hat, was ja jetzt auch viele im Hertha-Kosmos irgendwie anprangern, ne? Dieses, ey, wir haben eigentlich gar keine Spielphilosophie, der Kader ist nicht abgestimmt mit dem, was man eigentlich machen will, mit dem Trainer, und es ist irgendwie alles so ein riesen zusammengewürfeltes Ding.
Ja, genau.
Und irgendwie, klar läuft es nicht. Natürlich läuft es nicht. So.
Genau, wir wissen nicht, ob wir irgendwie für eine Dreierkette, Viererkette, was auch immer, was für ein Spiel wir spielen sollen mit dem Kader. Und
nur weil du Hertha BSC bist, steigst du halt nicht auf. So, genau. Den Trugschluss haben ja viele große Traditionsclubs, die sagen, ja, wir sind doch hier der FC Kaiserslautern, wir haben doch eine Historie, wir müssen doch in der ersten Liga spielen, ja, Pustekuchen.
Ja, genau. Man muss auch wirklich die Frage stellen, welche Spieler in unserem Kader haben denn Erstliga-Qualität, weil nach dem eventuellen Aufstieg irgendwann gibt es natürlich auch noch das Jahr danach, dann
Ja, da können wir auch nochmal drüber reden gleich. Also super Fabi Riese, gerne. Ne? Ist ja so ein Name, wo man sich so denkt, was ist denn da gerade los?
Mhm.
Also, ich meine, klar, jetzt hat er waren es zwei Vorlagen letztes Spiel? Es waren sogar zwei.
Genau, die Flanke auf,
Also ich glaube, es waren zwei Vorlagen. Also ich meine, die Stats sind okay, aber ey, das ist nicht der Fabi Riese vom letzten Jahr. So.
Ja, ich fühle, was ihr auch schon in der letzten Folge gesagt habt. Ich muss euch hier immer wieder...
Ja, referenzier gerne darauf, ist ja kein Problem.
Ins Gewissen rufen, genau. Weil da ist schon was dran, dass natürlich der Kopf auch sehr mitspielt. Vielleicht die Verlängerung, die Vertragsverlängerung, dann läuft es nicht auf Anhieb irgendwie gut. Dann denkst du dir, oh nein, schon wieder. Boah, war das vielleicht alles nicht die richtige Entscheidung? Habe ich mich vielleicht von der Euphorie tragen lassen? Ich weiß nicht, was in ihm vorgeht. Ich mutmaße sehr viel gerade. Aber dann, ich weiß nicht, was für körperliche Komponenten vielleicht bei ihm dazu...
Auch noch eine Rolle spielen, ne?
Auch noch eine Rolle spielen könnten. Thema Virusinfekte. Ich weiß nicht, ob... Ja,
Ja, also, kein Plan ist. Vielleicht ist es auch ein großes Mischmasch, ne? Aus vielem so. Man hat ja gehört, irgendwie seinem Rücken geht es nicht so ganz so gut. Und ey, das habe ich ja auch schon mal gesagt, Rücken ist auch immer so ein Ding. Wenn es mir psychisch nicht gut geht, geht es meinem Rücken auch immer nicht gut. So, das ist irgendwie so möglicherweise, ist auch krasse Spekulation jetzt, ne? Aber dass so das Körperliche und das Psychische irgendwie, dass das auch alles so miteinander reinspielt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er Rückenprobleme hat, weil er irgendwie Druck hat oder weil er Zweifel hat oder so. Das auf keinen Fall, sondern eher, dass das alles so ein bisschen ein großes Mischmasch ist, was halt, oder so ein Cocktail ist, der dann halt dazu führt, dass er einfach nicht die Leistung bringt. Das meinte Marc, glaube ich, auch letzte Folge, dass er es gut geschafft hat, in den letzten Jahren immer das so abzuschütteln und trotzdem immer irgendwie diese 150% zu geben. Und immer der war, der gesagt hat, let's go, Leute, wir schaffen das hier alles. Und jetzt vielleicht auch an einem Punkt ist, wo er sagt, Mann, fuck, Alter. Ja. Ist doch alles scheiße. So. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen.
Absolut.
Auch irgendwie wirklich ein Mensch, ne? Aber was macht man da? Aber eigentlich, also das sehe ich dann halt in Verantwortung des Trainerteams, des Staffs. Die Spieler, wenn man das auch identifiziert, die reden doch miteinander. Und wenn die ehrlich zueinander sind, dann identifizieren die doch vielleicht genau diese Dinge und dann muss man doch daran arbeiten.
Ja, ich denke mir auch, ich klinge jetzt wahrscheinlich wie ein Funktionär bei einer Pressekonferenz, aber man muss irgendwie in allen Teilbereichen gut aufgestellt sein und die Teilbereiche dann so verknüpfen, so eng wie es geht halt, ne, dass wenn da vielleicht eine Psychologin oder so da ist, die vielleicht mal Gespräche führt, dass das irgendwie auch ganz, wie soll ich sagen, ganz aktiv auf das Wirken irgendwie, dass sich das bemerkbar macht auf dem Platz, dass man das irgendwie mit dem Trainer, was weiß ich, wie verknüpfen kann oder, das ist, es ist vielleicht wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Ich hoffe, dass die Spieler da gut betreut werden, sage ich jetzt mal so.
Vielleicht hat ja sogar das wirklich was gebracht, dass die aktive Fanszene, also die Ultras mit der Mannschaft doch das Gespräch gesucht haben und ja auch geführt haben. Das war ja vor Hannover und dann gab es ja eine sehr gute Leistung eigentlich in Hannover. So, wo man sich fragt, vielleicht hat das auch irgendwie einen gewissen Druck von denen genommen oder so. Vielleicht sollte man es öfter machen. Vielleicht sollten die so einmal die Woche miteinander sprechen. Also irgendwie, vielleicht hat das auch psychisch was mit denen gemacht, dass sie irgendwie nochmal gesagt bekommen haben, ey, ihr könnt euch auf uns verlassen, macht euch nicht so einen Kopf, so wir sind immer da und wir werden euch jetzt nicht an die Gurgel gehen.
Ja,
und, ne?
So ein ruhiges, sachliches Gespräch einfach, sofern das möglich ist nach einem, aber ich glaube, da gibt es immer jemanden in der Kurve, der vielleicht da, also wie Kreisel beispielsweise, ich glaube, der könnte das machen mit der Mannschaft sprechen, ich glaube, das kann helfen. Kommunikation hilft doch in ganz, ganz vielen Belangen. Alles, was man irgendwie so in sich reinfrisst, mit sich rumträgt, so das kommt irgendwann, äußert sich dann im eigenen Verhalten auch wieder. Sei es gehemmt sein auf dem Feld oder irgendeinen Unmut mit sich rumtragen, den man vielleicht einfach auch mal natürlich respektvoll äußern kann und sollte, auch als Spieler vielleicht.
Ja, weil da kommen wir ja eigentlich fast jede Folge auch irgendwie so ein bisschen an, dass wir sagen so, ey, die können doch alle Fußball spielen. Es kann doch nicht sein, dass wir mit diesem Kader, der ja von allen in den höchsten Tönen gelobt wurde, auch vor der Saison, dass man mit dem es nicht schafft, diese Leistung abzurufen. Und warum, also welche Gründe gibt's, dass die das nicht können? Das können ja eigentlich nur Gründe im Kopf sein, so. Dass die irgendwie blockiert sind.
Ich bin total Fan davon, dort auch anzusetzen, natürlich. Ja, wie auch immer das aussieht, da dürfen wir dann wieder nicht Teil davon sein, weil das intern natürlich passiert. Das ist halt manchmal in der Bewertung und auch bei Hertha sprechen schade halt, dass die Erkenntnisse, die man so aus dem Spieltag zieht, dass man die halt nicht, dass man da halt keinen, dass man sich das so schlecht erklären kann, weil man das Training vielleicht auch irgendwie nicht wie auch immer.
Dass man das nicht alles mitbekommt. Genau. Aber was ist denn dein Tipp jetzt? Also mal Butter bei die Fische. Was glaubst du denn, wird passieren jetzt? Also bist du da?
Ich bin leider nicht da.
Siehst du, ich auch nicht.
Damit fängt es schon mal an. Oje.
Ist es ein gutes Omen oder ein schlechtes? Also ich weiß von einem aus unserem Fanclub.
Letztes Heimspiel war nicht gut, da war ich nicht da. Ich war in Hannover, okay, da haben wir 3-0 gewonnen. Ich war aber nicht in Nürnberg. Also es ist nicht okay, aussagekräftig,
also du ob bist,
ich da
bin. Du bist auf jeden Fall nicht schuld.
Ich bin raus
oder
aus der Nummer.
Schöne Grüße an Bruno an der Stelle. Immer wenn der nicht im Stall ist, gewinnen wir. Ich weiß nicht, ob er kommt am Samstag, aber nee, ich bin auch nicht da. Ich bin dadurch, dass jetzt verlängertes Wochenende ist und so, ne, ist halt ein bisschen doof, bin ich gar nicht in Berlin. Werde es dann aber wahrscheinlich mit meiner Familie zusammen gucken. Ja, boah, was glaube ich, ey. Och man, irgendwie, ich wünsche mir so sehr, dass sie es einfach doch mal auf den Rasen kriegen und dass sie doch mal irgendwie einen guten Plan schmieden können, wie sie sagen, ey, vielleicht ist das auch das, was Leitl meinte, dass sie sagen, dass sie jetzt schon mal vorbauen und sagen, Leute, bitte verzeiht uns, wenn das einfach nicht schön aussieht, aber wir versuchen einfach einen Plan zu schmieden, wie wir erfolgreich sind, weil scheiß erstmal auf schönen Fußball.
Ja.
Lass uns erstmal die Spiele gewinnen wieder irgendwie und irgendwann, wenn wir dann mal an den Punkt angekommen sind, so wie da von, also ich weiß noch ganz genau, wie ich irgendwann mal in dem Podcast saß und gesagt habe, Mann, ey, unter Dardai ist alles so langweilig, weil irgendwie ist nichts spannend, es ist ein scheiß Fußball, wir gewinnen, schon okay, also wir gewinnen gut genug, aber irgendwie, ja, ist alles so, also auch nicht gut genug, dass man dann irgendwie oben angreifen kann. Irgendwie ist alles so langweilig und ich würde mir fast eher mal wünschen, dass man wieder mal einen Abstiegskampf rutscht, damit man mal irgendwelche Gefühle zu diesem Verein entwickelt und so. Ich meine, ich wünsche mir die Zeiten zurück, ja. Aber so, da sind wir, an dem Punkt sind wir ja gar nicht. Sondern wir sind ja erstmal an dem Punkt, wo man sagt, ey, erstmal Spiel für Spiel gewinnen.
Ganz richtig. Ich sag auch wirklich einfach auf Erfolg, auf den, ja, kurzfristigen Erfolg gehen. Und im Endeffekt kann man immer noch sagen, dass ein wenig guter Fußball auch Erfolg begünstigen kann in Einzelaktionen. Wir haben ja aber auch die individuelle Klasse. So Rese kann schon mal jemanden stehen lassen, auch wenn das Spiel bis dahin nicht gut war einfach. Und deswegen gehe ich da, wo soll ich unterschreiben, Lukas, bei deinem Statement gerade? Also wo, ich würde das sofort nehmen, ne? So 3-1-0 Siege jetzt hintereinander, ich würde sofort nehmen.
Ich gucke mir jetzt gerade nochmal die letzten Spiele von Preußen Münster an. Also sie haben zu Hause jetzt gegen Braunschweig gewonnen, 3-1, aber es ist tatsächlich ja bei Braunschweig auch nicht die große Kunst. Also die sind zwar irgendwie ganz furios gestartet in die Liga, aber naja, das ist auch schon wieder alles passé. Davor haben sie 4-1 in Kaiserslautern verloren. Dann haben sie 1-2 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf verloren und haben gegen Bochum gewonnen. Also auch jetzt nicht die große Kunst, haben gegen Nürnberg gewonnen, auch nicht die große Kunst. Also, also ne, die hatten eher dann auch jetzt die Siege drin von den Gegnern, wo wir halt noch nicht waren. So, oder wo es, sagen wir mal, vermeintlich einfacher ist.
Ja.
Hätte denen jetzt, glaube ich, auch so keiner zugetraut, aber trotzdem, ey, ich glaube, irgendwie ist da eine Chance da, wenn wir es halt einfach mal jetzt endlich packen. Also ich bin nicht mehr so, aber das mag jetzt auch wieder durch das 3-0 begünstigt sein, ich bin nicht so, dass ich sage, ja, wird doch eh nix oder so.
Ja, ja.
Da nee, bin ich nicht.
So, da bin ich auch nicht so. Das, also es ist wirklich super schwer einzuschätzen, weil Preußen Münster hat sowohl zu Hause als auch auswärts schon gewonnen, jeweils 2 Spiele, so wie ich das lesen kann. Das ist... Ja, der KSC, ich finde, der KSC und Hertha neutralisieren sich sehr oft im Spiel. Gegeneinander habe ich das Gefühl. Ich finde, da gibt es wenig so die Ausreißer, wo ein Team das andere dominiert. Und der KSC hat 3-2 gegen Preußen Münster gewonnen, zu Hause. Der KSC ist aber auch ein bisschen zu Hause dieses Jahr schon erprobter gewesen als
Alter,
wir.
Auf jeden Fall, ey.
Deswegen.
Das ist
bleibt
auch nochmal
spannend.
So ein Thema. Was muss man tun, um heimstark zu sein werden?
Ja, ich ringe auch gerade mit mir mit so einem Tipp. Ich will, also der Realist sagt irgendwie 1-1 und die Fanbrille sagt, wir gewinnen 1-0. Ja.
Ich will auch nicht. Tippst du in irgendeiner Tipprunde oder so?
Nein,
bist du
nein,
da
nein,
aktiv?
Nein. Nee. Ich weiß so, ich vergesse das dann 2-3 Mal im Jahr und dann rege ich mich so drüber auf. Dass
ich habe es jetzt schon so häufig, diese scheiß Freitagsspiele. Ich habe die jetzt schon 2-mal hintereinander vergessen zu tippen. Also nicht, dass es jetzt irgendeinen großen Ausschlag gegeben hätte, weil meistens tippe ich eh falsch. Ich bin jetzt gerade bei unserer Hatterbase-Tipprunde auf Platz 153.
Wir machen denn damit?
Aber, genug. Also 260 sind drin. Also, so, ich bin im Mittelfeld.
Ja.
Aber hier nochmal genannt, die drei Namen, die ganz oben stehen aktuell. Festjoper, Schmidi 1101 und Franck Ribéry 7, den haben wir schon öfter mal gehört hier oben. Die drei stehen gerade an 1, 2 und 3 bei uns in der Tipprunde. Ich bin aber einfach auch wirklich schlechter Tipper. Ich kann's nicht sagen. Ich will mich auch irgendwie zu keinem Tipp hinreißen lassen. Wahrscheinlich wäre ich dann eher wieder so aus Selbstschutz auch bei einem Unentschieden und hoffe aber irgendwie auf einen knappen, dreckigen und auch meinetwegen nicht schönen Sieg. Ist doch scheißegal. Hauptsache irgendwie.
Ja. Ich gehe
mit. Und selbst wenn es halt dann irgendwie nicht ansehnlich ist, aber dass man da am Ende sagen kann, man hat es irgendwie begriffen, wie man es machen muss, damit man zum Erfolg kommt.
Genau, genau. So die Einsatzfreude auch, dass die wirklich zu sehen ist, dass man Mut gehört auch immer dazu, wirklich mal mutig zu sein, noch in einem Moment, sich was zu trauen, aber auch Einsatzfreude und klar, die Laufleistung, die hat ja gestimmt im letzten Spiel. Genau das bitte nochmal.
Ja. Hoffen wir mal. Gut, also ich habe jetzt hier nichts mehr auf dem Zettel, was mir jetzt noch so unter den Nägeln brennt. Ach so, ja, doch, wir können noch mal ganz kurz über die Frauen sprechen. Jetzt gestern Abend im Politan-Pokal, ich glaube 12-0 gewonnen.
War hoch, ne?
Ja, warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach. Das war gegen Köpenick, glaube ich, nicht gegen Union.
Ja.
Wo ist denn Köpenick der Spielplan hin? Spielplan hin auf der Seite? Übrigens gibt es jetzt coole, also wenn ihr mal irgendwelche Namen aus dem Frauenkader hört, es gibt jetzt richtig coole Kaderbilder. Ah, da Spielplan. Moment, jetzt gucken wir doch mal kurz rein.
Ah, hier. Oh, sorry.
Ja, kein Problem. Hauptsache ist alles noch ganz.
Ja.
Nee, tatsächlich ist der, das könnt ihr mal nachpflegen, Hertha, hier im Spielplan, den Pokal. Habt ihr jetzt gar nicht mit aufgeführt. Dann schauen wir nochmal bei Insta. Da war das doch drauf. So, Endstand 12-0. So, ist doch, habe ich doch genau richtig im Kopf. Und das war gegen, wie heißen die? Oh, das kann ich nicht lesen. Und ich
eventuell der Köpenicker SC. Das ist so ein ganz bekannter.
Oder SV Köpenick oder so. Oh Mann, ich mache mich jetzt hier gerade so zum Affen, dass ich das nicht weiß.
In den letzten Zügen hier noch. Ganz entspannt.
Hertha Frauen. Genau, folgt da auch mal rein auf Instagram und so.
Unbedingt, unbedingt. Ich bin auch mal wieder
SV fertig. Ascania Köpenick. SV Ascania Köpenick. Ah, so, wer soll das denn wissen?
Ja, du. Das denn wissen? Kastanie, Ascania.
Ja, irgendwie so. Also sie haben auf jeden Fall souverän gewonnen, sind eine Runde weiter. Das ist, glaube ich, auch so. Also das ist wohl auch wirklich das Ziel, da dieses Jahr sehr, sehr weit, wenn nicht sogar Sieger zu werden, sehr, sehr weit zu kommen, Sieger zu werden. Das wäre natürlich nice. Am Sonntag ist wieder Spiel der Hertha Frauen. Kommt da alle hin? Genau, wir spielen zu Hause gegen den ersten FFC Fortuna Dresden. 14 Uhr, kommt rum. Würde mich freuen, euch zu sehen. So, Henrik, jetzt.
Unbedingt.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst hier.
Sehr gerne.
Und mit mir über Hertha gequatscht hast. Sehr gerne wieder.
Von meiner Seite aus auf jeden Fall auch sehr gerne.
Sehr gut, du bist jetzt im Pool.
Platsch. Spring mit Körper rein.
Alles klar. Dann folgt mal rein bei Big City Druck und hört euch mal Junge Frauen für die alte Dame an, wenn ihr es nicht schon kennt. Und dann sage ich hau hey.
Hertha BSC. Bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.